Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier vorne stehen darf und das ist für mich eine ganz neue und interessante Erfahrung, vor so einem leeren Raum zu sitzen oder fast leeren Raum zu sitzen. Und ich freue mich trotzdem, dass wir heute hier sein dürfen und ich freue mich, dass ich weiß, dass ich nicht gegen eine Wand rede, sondern dass ein Haufen Leute an Bildschirmen dabei sitzen und das Ganze mitbekommen. Also herzlich willkommen und hallo von meiner Seite. Wir wollen heute, wie Bernd vorhin schon gesagt hat, weitermachen im Petrusbrief und wir wollen uns anschauen, wie dieser Text weitergeht. Um alle nochmal mitzunehmen, die vielleicht das vom letzten Mal schon wieder etwas verdrängt haben oder einfach die letzten Male nicht dabei waren, möchte ich mit einer kurzen Wiederholung starten. Der erste Petrusbrief ist geschrieben an Christen, die in Not sind, die leiden, denen es nicht gut geht. Und dieser Brief ist geschrieben, um diesen Leuten Mut zu machen, ihnen eine Perspektive zu geben und ihnen in ihrer Not und ihren Notlagen zu helfen. Petrus ist jemand, der das nicht einfach so von oben herab tut oder so aus seiner Villa gute Ratschläge nach unten gibt, sondern Petrus ist jemand, der viel Leid, viel Not und viel Probleme selber erlebt hat. Wenn ihr in die Apostelgeschichte reinschaut, dann werdet ihr sehen, dass Petrus jemand ist, der verfolgt wurde, der ins Gefängnis gesteckt wurde, der geschlagen wurde, der viel Leid, Angst und Sorgen hatte und jemand, der am Schluss auch als Märtyrer gestorben ist. Das ist jemand, dem Leid ein Begriff ist, dem Angst und Probleme ein Begriff sind. Und demnach ist dieser Trost, den er gibt, auch nicht was, was wir normalerweise so erwarten würden, nämlich Floskeln, die er rausdrischt, so ein halte durch, wird schon irgendwann besser werden, du packst das, sondern das, was er da bringt, ist was ganz anderes. Er sagt, Leute, ja, euch geht schlecht, ja, es ist gerade nicht gut und nicht schön, aber ihr habt eine andere Perspektive. Am Schluss wird es anders werden, es wird besser werden. Und wir haben das gerade gesehen, oder wir haben das die letzten Wochen gesehen in den Versen vorher und ich möchte euch ein paar nochmal zeigen. Da heißt es, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ein paar Verse weiter, das ist ab Vers 8 dann. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt immer noch nicht seht. Und jubelt mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude, weil ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seelen. Und ihr seht gleich, was er hier macht. Er sagt, ja, jetzt ist nicht schön, jetzt ist es schwierig und es kann sein, dass es auch nicht mehr besser wird. Hier in dem Leben habt ihr keine echte Perspektive, aber schaut mal darüber hinaus, schaut mal auf die Ewigkeit, schaut euch mal an, was euch geschenkt wurde. Das ist das, was euch Hoffnung und eine Perspektive geben soll. Deswegen dürft ihr euch mit unaussprechlicher Freude freuen. Und der andere Teil ist, ihr habt diese Errettung bekommen und diese Rettung ist nicht einfach so ein nettes kleines Ding, sondern das ist das Größte, was es gibt. Das ist der Höhepunkt in Gottes Heilsplan. Das ist das, wovon Propheten schon tausende Jahre vorher gesprochen haben, was ein Riesengeheimnis war, das sich durch die ganze Heilsgeschichte durchgezogen hat und das jetzt offenbart ist und das jetzt diesen Leuten gilt, das jetzt uns gilt, das wir haben dürfen, dieses Geschenk, das wir bekommen haben. Das ist das, was uns Hoffnung machen soll und das ist was Schönes. Und jetzt wäre es wahrscheinlich ganz praktisch, wenn man an dieser Stelle aufhört und sagt, Leute, ihr habt diese Riesenhoffnung, super, geht nach Hause, freut euch. Aber er hört nicht auf, sondern er steigt ein und geht weiter und sagt uns, was diese Hoffnung, was diese Errettung für uns bedeutet, was das für Konsequenzen in unserem Leben haben sollte. Und wenn ihr gehofft habt, dass es heute wieder eine schöne, entspannte Predigt wird, die uns die Hoffnung zeigt, die wir haben, ja wird's, aber nein wird's nicht nur. Denn die Predigt heute ist über einen Text, der hart ist. Und wir werden drei Aufforderungen sehen, die Petrus an uns stellt, nämlich erstens, lebe in Hoffnung, zweitens, lebe in Heiligkeit und drittens, lebe in Furcht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Punkte hört. Das hört sich erstmal unangenehm an und nicht so sonderlich schön. Und bevor ich jetzt hier starte, zwei Sachen dazu. Der Text hat mir persönlich sehr viel auf die Füße getreten. Und er hat mir wehgetan und hat mir Sachen aufgezeigt, die in meinem Leben nicht ganz passen. Wenn ich das also predige, dann predige ich das nicht auf euch herab, um euch irgendwie moralisch von oben irgendwas zu erklären, sondern ich predige diese Sache genauso oder diese Dinge genauso zu mir auch. Und zweitens, wenn ihr rausgeht aus dieser Predigt und nach Hause geht, beziehungsweise zu Hause bleibt, einen Bildschirm ausmacht und denkt, jetzt muss ich wieder dieses und jenes machen und oh Mann, jetzt habe ich schon wieder ein neues Gebot, das ich erfüllen muss, dann habt ihr es nicht verstanden. Denn das, was ich heute sagen werde, das, was Petrus da geschrieben hat, das, was Gott in seinem Wort hat, ist keine Sammlung von Geboten, die wir halten müssen, sondern das ist die logische Konsequenz aus dem, was wir vorher gehört haben. Die logische Konsequenz aus dieser Errettung, aus dieser Hoffnung, die wir haben dürfen. Bevor ich starte und den Text lese, möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir von Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen, und ich danke dir von Herzen, dass wir ja die Möglichkeit haben, darin zu forschen und zu lernen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, dass du uns hilfst, mit diesem schwierigen Text umzugehen und dass du uns bereit machst, auf unser Leben zu schauen und eventuell auch zu merken, Herr, wo Probleme in unserem Leben sind und wo wir Veränderung dringend nötig haben. Herr, du kannst in uns Veränderung erwirken und du willst es tun und du willst auch jetzt durch diese Predigt und durch dein Wort Veränderung schaffen, und ich bitte dich um deinen Segen dafür. Amen. Ich lese den Text, das ist der Vers, oder im 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 19. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir wollen uns den Text in drei Abschnitten anschauen und dem Text in drei Schritten nähern, die ich vorher schon genannt habe. Erstens, lebe in Hoffnung, zweitens, lebe in Heiligkeit und drittens, lebe in Furcht. Lebe in Hoffnung, das ist Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich möchte mal so ein anschauliches Beispiel geben. Stellt euch mal vor, nennen wir einen Peter. Ein Peter ist ein armer Kerl, hat eine dreckige, runtergewirtschaftete Wohnung. Vielleicht blättert der Putz schon von den Wänden, die Tapeten hängen vielleicht an manchen Stellen runter und sind vergilbt. Das Fenster ist vielleicht nicht ganz dicht und es zieht durch und es krabbeln irgendwelche Viecher rein. Dann ist es so eine Mietwohnung, die Wände sind ganz dünn und der Nachbar, der schreit immer und hört laut Musik und nervt. Der lebt in einem Zustand, der nicht sonderlich angenehm und nicht sonderlich schön ist. Er hat auch nicht sonderlich viel Geld, aber eines Tages ist er in einem Kiosk, nimmt die 5 Euro, die er noch übrig hat, in die Hand. Ich weiß nicht, wie viel genau das kostet. Stellen wir uns mal vor, sie hören 5 Euro, kauft sich ein Lotto-Ticket und setzt da seine Hoffnung rein. Geht nach Hause, schaltet irgendwann den Fernseher an, sieht sich die Lottozahlen an und stellt fest, dass er gewonnen hat. Nicht 10 Euro, nicht 150 Euro, sondern so 40 Millionen Euro. Und er ruft an und sagt, ja, ich hab einen Zettel, bei mir passt alles. Und ihm wird gesagt, ja, wir müssen das noch abklären, wir schauen uns das Ganze an und in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht Monaten melden wir uns und dann werden wir den Gewinn auch auszahlen. Und dieser Peter setzt sich hin, denkt darüber nach und keine 2 Sekunden später schaut er die Wand an und stellt fest, der Putz bröckelt immer noch. Das ist immer noch unangenehm. Er ärgert sich darüber. Er schaut aufs Fenster und dann sieht das Loch vielleicht im Fenster und denkt sich, oh Mann, es zieht ja immer noch rein, ist ja eklig. Dann hört er den Nachbarn von drüben und ist wieder genervt und gestresst. Und er denkt sich, oh Mann, und ich hab so wenig Geld, was soll ich machen? Dann geht er ins Internet, dann lädt er sich einen Ratgeber runter, wie er mit wenig Geld zurechtkommt. Dann kauft er sich vielleicht ein Klebeband und klebt es übers Fenster. Dann fängt er an, so ein bisschen den Putz gerade zu streichen und kriegt vielleicht einen Anruf von seinem Vermieter, der sagt, hey, ich komme vorbei, ich repariere den tropfenden Wasserhahn und dein Nachbar zieht übrigens aus. Und er setzt sich hin und denkt sich, wow, mein Leben läuft super, richtig cool, es ist gerade alles super, schön, perfekt, ich bleibe hier. Und denkt sich so, wow, das mit diesem Lottogewinn, das können wir irgendwann später machen, aber jetzt läuft es gerade super, jetzt brauche ich das gerade nicht, das ist nicht schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört, aber ich denke mir manchmal, das ist eigentlich kompletter Quatsch. Das ist so unlogisch und so dämlich, sowas kann man eigentlich nicht machen. Übertragen sind wir aber oft genauso. Dieser Lottogewinn, übertragen, ist die Ewigkeit, die wir bei Gott haben werden. Das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Wir werden eines Tages bei ihm sein. Wir werden uns mit unaussprechlicher Freude freuen darüber, was wir eines Tages haben werden. Wir werden das Beste haben, was wir uns vorstellen können. Das ist der absolute Wahnsinn. Und der Kontrast von diesem armen Kerl, der in dieser dreckigen Wohnung sitzt und im Lotto gewinnt, der ist gar nicht stark genug, um klarzumachen, was das bedeutet für uns heute und die Ewigkeit. Dieser Kontrast zwischen dem Leben hier und dem Leben, das wir eines Tages bei Gott haben werden. Wir haben so viel mehr bekommen als so ein Lottogewinn. Aber wie verhalten wir uns? Wie geht's uns? Wir sind verärgert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wir sind verärgert, wenn das Auto komische Geräusche macht. Wir sind verärgert, wenn unsere Nachbarn nervig sind. Wir sind verärgert, wenn wir krank sind. Wir sind sauer und wütend und ärgern uns über so viele Dinge und sind so darauf fokussiert, was in diesem Leben passiert. Wir versuchen, alles so angenehm und so effizient wie möglich zu gestalten. Wir tun so und wir leben so, als wäre alles, was zählt, hier in diesem Leben. Und wir genießen dieses Leben auch. Es gibt auch manche Dinge, die wirklich schön sind. Ein Beispiel vielleicht aus meinem eigenen Leben. Ich habe eine nette junge Dame kennengelernt, die ich sehr mag. Und an vielen Punkten geht es mir so, dass ich denke, ja, so ist gerade wunderschön. Ich genieße die Zeit. Ich freue mich auf das, was da noch kommen mag. Ist einfach schön. Und dann denke ich darüber nach, ja, und dann gibt es ja dieses Jesus-Ding noch und diese Wiederkunft und die Ewigkeit. Das ist cool und das ist schön und es ist am Ende. Aber jetzt aktuell ist mein Leben gerade super. Wäre doch schön, wenn Jesus wiederkommt, wenn es mir gerade wieder schlechter geht. Wenn ich älter werde, wenn ich vielleicht krank werde oder wenn es so Richtung Tod geht oder ich mit schweren Krankheiten zu kämpfen habe. Dann kann Jesus gerne wiederkommen. Aber jetzt ist gerade schön, da kann er auch ein bisschen warten, das wäre doch super. Vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht habt ihr ein neues Auto gekauft und denkt euch, boah, das macht gerade richtig Spaß, jetzt brauche ich Jesus gerade nicht. Das kann sich noch ein bisschen Zeit lassen, bis es vielleicht kaputt ist. Vielleicht auch was völlig Triviales und ich meine, überlegt euch das mal ganz ernst. Wenn ihr gerade in der Serie steckt, vielleicht Haus des Geldes oder sowas und ihr habt die letzte Staffel noch nicht zu Ende geschaut, manchmal ist es so, dass ich lieber diese Staffel zu Ende schauen würde oder dass ich es spannender finde, als dass ich über die Wiederkunft Christi nachdenke. Leute, wir sind bald hier raus. Eines Tages sterben wir oder eines Tages kommt Jesus wieder. Dieses Leben hat ein Ende und wir wissen nicht wann. Das kann morgen sein, das kann auch heute noch sein, das kann ein Monat sein, das kann in 10 Jahren sein, das kann 100 Jahren sein. Und ich garantiere euch, dass keiner, der mir hier aktiv zuhört, in 150 Jahren noch lebt. Das ist alles vergänglich. Danach kommt eine Ewigkeit. Danach kommt nicht dieses Leben nochmal, oder dieses Leben noch zweimal, oder dieses Leben noch dreimal, oder 10-mal, oder 100-mal, oder 1000-mal, sondern danach kommt die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist in jeder Hinsicht so viel besser als das, was wir jetzt hier haben. Aber unser Fokus und unser Denken liegt so sehr auf dem, was wir heute hier haben, und so wenig auf dem, was in Zukunft sein wird, dass es absurd ist, abstrus ist. Und genau das ist das, was im Text auch rauskommt. Und schauen wir uns diesen Text mal an. Wenn Petrus hier schreibt, hofft darauf oder setzt eure Hoffnung darauf, dann meint er nicht sowas wie, wenn wir sagen, ich hoffe, dass morgen das Wetter gut wird, sondern das bedeutet, setzt euer ganzes Streben, euer ganzes Ziel, eure Sehnsucht auf das, was danach kommen wird. Alles, was in dieser Welt ist, was wir herbeisehnen, seien es so kleine Dinge wie irgendwie eine Serie, die zu Ende geht, oder seien es größere Dinge wie ein Partner oder vielleicht ein schönes Haus oder sonst irgendwas. Das sind alles können nette Dinge sein. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was eigentlich zählt. Wir sollen uns sehnen nach dem, was kommt und was Jesus uns versprochen hat. Nach der Ewigkeit, nach dem, was uns zuteil wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und hier steht nicht so ein bisschen oder hofft so zum größten Teil darauf, sondern hofft ganz darauf. Im Umkehrschluss, konzentriert euch nicht mehr auf das, was hier ist. Habt nicht mehr den Fokus auf diese Dinge. Setzt eure Hoffnung nicht da rein, ihr werdet enttäuscht werden. Sondern setzt eure Hoffnung auf die Ewigkeit. Und wenn wir das so lesen, dann ist das hier es wäre schön, wenn ihr das machen würdet, oder ihr könnt mal überlegen, ob ihr das macht, oder das wäre hilfreich für euch, sondern das ist ein Befehl. Und im Griechischen ist da eine Konstruktion, die so einen militärischen Anklang hat. Da steht, setze deine Hoffnung darauf, mit aller Kraft, mit allem, was du tun kannst. Setz deine Hoffnung darauf. Das heißt, wenn du dich gerade wiedergefunden hast in dem, was ich gesagt habe, dass du vielleicht viele Dinge gerne hättest, aber nicht unbedingt die Wiederkunft Christi oder dann die Ewigkeit mit Jesus, dann ist das kein Zustand, wo du sagen kannst, ja schade, es ist halt so, sondern das ist was, wo du Veränderung nötig hast, wo du dich verändern musst. Das ist ein Befehl, setz deine Hoffnung mit aller Kraft darauf. Und wie geht es? Er sagt es mit zwei Partizipien, die wir hier finden. Nämlich einmal, indem wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten und einmal, indem wir nüchtern sind. Und beides drückt dieselbe Idee aus. Dieses Umgürten der Lenden, muss man sich vorstellen, damals hat man, oder im Orient trägt man heute noch so lange Gewänder, die sind super in der Hitze, aber die sind nicht so praktisch, wenn es auf eine Reise geht, eine längere Wanderung oder vielleicht in den Kampf. Da hat man das dann hochgezogen und umgürtet, sodass man ein bisschen mehr Beinfreiheit hatte. Und genau diesen Gedanken hat Petrus hier auch, allerdings übertragen auf unser Leben, auf unser Denken. Bist du bereit zu gehen? Oder ist dein ganzes Denken, dein ganzes Wesen gerichtet auf dieses Leben? Bist du nüchtern im Sinne von nicht berauscht oder nicht so verstrickt in diese Dinge oder in die Dinge dieser Welt, dass du nicht die Perspektive auf die Ewigkeit hast? Das ist das, was er hier sagt. Lasst euch nicht von diesen Dingen hier in dieser Welt gefangen nehmen, sondern schaut auf das, was kommt. Das ist das, worauf ihr eure Hoffnung richten sollt. Das ist das einzig Logische. Tut das. Das ist ein Befehl. Zweitens, lebe in Heiligkeit. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heiligkeit ist eine logische Folge aus dieser Hoffnung, die wir haben. Heiligkeit ist kein Zwang, nicht was, was wir tun müssen, was wir uns selber aufzwängen müssen, sondern Heiligkeit sollte etwas sein, was automatisch in unser Leben kommt. In 1. Johannes 3, Vers 3 steht es folgendermaßen. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, die Hoffnung darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass wir eines Tages mit ihm zusammen sein werden, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Schauen wir uns den Text mal genauer an. Wenn hier steht, dass wir Kinder, wenn hier nun steht, dass wir Kinder des Gehorsams sind, dann meint das, dass wir, oder gehorsame Kinder sind, dann steht hier eigentlich Kinder des Gehorsams. Das heißt nicht, dass wir Kinder sein sollen, die eventuell gehorsam sind oder gehorsam sein könnten, sondern das ist was uns im Kern charakterisiert. Die Bibel unterscheidet oft zwischen Menschen, die Gott nicht kennen und nennt die Kinder oder Söhne des Ungehorsams und Menschen, die Gott kennen, nennt sie Kinder des Gehorsams. Warum? Weil Christsein bedeutet, dass wir errettet sind und dass Gott in uns sein Gesetz geschrieben hat, dass er uns neue Gesinnung gegeben hat, die darauf zielt und danach trachtet, Gott oder Gottes Geboten gerecht zu werden. Heißt es, dass man als Christ nicht mehr ungehorsam sein kann oder nicht mehr sündigen kann? Natürlich nicht, sonst würde diese Aufforderung von Petrus hier auch überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber es bedeutet, dass du dein Leben nicht komplett in Sünde leben kannst. Anders formuliert, es gibt keinen Christen, der nicht sündigt oder nicht ungehorsam ist. Aber es gibt auch keinen Christen, der sein ganzes Leben lang unbußfertig in Sünde lebt und nicht fortschreitet und oder heiliger wird in seinem Leben. Heiligung ist was automatisch damit zusammenhängt, dass wir Christen sind. Es gibt kein Christsein, ohne dass du dein Leben veränderst. Und ich möchte eine Stelle aus Kolosser 3 vorlesen, die das Ganze super zusammenfasst. Da heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Schaut auf das, was danach kommt, nicht auf das, was hier ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wie sieht's in deinem Leben aus? Siehst du Heiligkeit? Freust du dich vielleicht über das mit dieser Rettung? Das ist alles eine coole Sache. Aber siehst du auch, dass das was in deinem Leben verändert? Und ich sag dir, und ich versuche das gleich zu erklären, wenn du diese Hoffnung wirklich hast und du wirklich möchtest, dass du eines Tages bei Jesus bist, dann wird sich Heiligkeit in deinem Leben automatisch einstellen. Es wird automatisch passieren. Ich habe vor einiger Zeit mal ein bisschen Musik gehört auf Spotify und bin in so einer Playlist gelandet. Und mir wurde dann ein Lied vorgespielt von einer Sängerin, von der ich ab und zu ein paar Lieder gehört hatte. Und das in dem Lied singt sie, ich übersetze es mal grob ins Deutsche: Danke Gott, dass du die Hölle geschaffen hast, denn das ist ein Ort, der für mich gemacht ist. Ein Ort, an dem es mir gut geht, an dem Leute sind, die denken wie ich und an dem ich Sachen machen kann, die ich möchte und die mir gefallen. Das ist ein super schreckliches Lied auf eine Art. Auf eine andere Art zeigt es uns aber eine ganz, ganz deutliche und klare Wahrheit. Wenn du in diesem Leben dein Leben lang in Sünde lebst, Dinge tust, die Gott hasst, Dinge tust, mit denen Gott nichts anzufangen weiß, kann es dann wirklich sein, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen willst? Himmel bedeutet nicht, dass du da sitzt und dass irgendjemand die ganze Zeit die Weintrauben in den Mund wirft und du durch die Gegend springst wie so ein Engelchen mit irgendeinem Hafenzeugs, sondern die Ewigkeit und Himmel bedeutet in erster Linie Gemeinschaft mit Gott, mit einem heiligen Gott, der Sünde hasst, von dem wir gelesen haben, dass sein Zorn über die Söhne des Ungehorsams kommt wegen all dieser Dinge. Wenn du wirklich und wirklich ernsthaft mit diesem Gott in Beziehung stehen möchtest und dein Leben lang, die Ewigkeit lang mit diesem Gott verbringen möchtest, dann kannst du nicht die Sünde lieben. Dann kannst du nicht unheilig sein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wenn du wirklich eine Ewigkeit mit Gott verbringen wirst, dann ist es eine logische Konsequenz, kein Zwang, kein Nichts, es ist eine logische Konsequenz, dass du heilig wirst und dass du heilig wandelst. Das ist eine ernste Sache. Das ist kein Spaß. Das ist nichts, worüber man so ein bisschen hinweghuschen sollte. Und das macht uns auch der nächste Punkt absolut klar. Lebe in Furcht. Ich lese ab Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wandelt in Furcht, führt euren Wandel in Furcht. Ich weiß nicht, ich habe das ewig nicht gehört, so eine Aussage. Was genau soll das heißen? Soll das heißen, dass ich Angst haben soll, dass ich, keine Ahnung, Angst vor diesem Leben haben soll, Angst vor Gott haben soll? Das ist nicht das, was gemeint ist, aber das geht ein bisschen in die Richtung. Warum sollen wir uns fürchten? Warum sollen wir in Furcht wandeln? Warum sollen wir darauf achten, dass unser Leben wirklich in Heiligkeit passiert? Dass es wirklich Heiligkeit ausstrahlt? Warum? Weil Gott Richter ist. Gott ist nicht nur der nette Kerl, zu dem wir kommen können, der Liebe ist, sondern Gott ist ein heiliger und gerechter Richter. Gott ist dein Richter. Und dein Leben ist das, was er richten wird. Dein Leben ist nicht egal. Das, was du in deinem Leben tust, wird eines Tages vor Gott eine Rolle spielen. Und du wirst dich für dein Leben vor Gott verantworten müssen. Wenn du Christ bist und wenn du von Gott gerettet bist, dann wirst du dich verantworten müssen, aber du wirst nicht seinen Zorn abbekommen, denn Jesus hat diesen Zorn für dich getragen. Du wirst dich trotzdem für dein Leben verantworten müssen. Und Gott ist, wir singen oft Lieder, in vielen christlichen Kreisen werden Lieder gesungen, die Gott verniedlichen, die Gott zum kleinen Freund machen, Wir singen Lieder, dass wir uns gegen ihn anlehnen möchten und seinen Herzschlag hören möchten und fühlen möchten, wie er uns umarmt oder so ein Quatsch. Das ist Gott nicht. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist mächtig und schrecklich, heißt es in Hebräer. Das ist ein Gott, der absolut heilig ist. Und er ist so heilig, dass er Sünde in seiner Nähe nicht dulden kann. Und das führt uns zum nächsten Teil des Verses, ab Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das Leben, das ihr geführt habt, eure Sünde, eure Unheiligkeit, ist nicht was, was Gott einfach mal so unter den Teppich kehrt oder ein bisschen ist runterkommen, so ein bisschen Geld zahlt oder sowas. Sondern das ist in Gottes Augen so schlimm, dass es eine Strafe wie das Kreuz nötig hatte. Schau dir das an. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich, ja. Das ist der größte Liebesbeweis, den Gott tun konnte. Gleichzeitig ist es aber auch der größte Beweis für die Ernsthaftigkeit Gottes. Sein eigener Sohn, Gott selbst, musste am Kreuz sterben auf die brutalste, widerlichste und ekligste und abartigste Art und Weise, die wir uns vorstellen können. Weil du gelebt hast, wie du gelebt hast. Deine Sünde hat es nötig gemacht, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin gerettet und ich lebe jetzt aber weiter, wie ich gerne möchte und ich lebe nicht in Heiligkeit und ich achte das Ganze nicht und nehme das nicht so ernst und mache mein Ding, ziehe das irgendwie durch und ist gerade schade, wenn es mal schief läuft oder was auch immer, dann hast du den Knall nicht gehört. Gott ist kein Hampelmännchen. Gott ist ernst zu nehmen. Gott ist dein Richter, der Schöpfer, der alles in der Hand hat und vor dem wir eines Tages stehen werden und uns rechtfertigen müssen. Kommen wir zum Fazit. Wir sollen in Furcht leben, vor Gott. Nicht in der Angst vor Gott, dass er uns verurteilt oder dass er uns Böses möchte oder sonst irgendwas. Nein, Gott liebt uns. Gott hat uns alles geschenkt. Er ist ans Kreuz gegangen und hat uns freigekauft. Er ist ans Kreuz gegangen, um deine Sünde zu bezahlen. Und die logische Konsequenz daraus, wenn du das wirklich verstanden hast und wirklich in deinem Leben begriffen hast, ist, dass du heilig wandelst. Dass du siehst, was Gott für dich getan hat und dass du dein Leben anpasst. Denn du wirst dein Leben lang in Ewigkeit, wenn du Christ bist, mit diesem Gott verbringen. Mit einem Gott, der mit Sünde, mit Unheiligkeit nichts anfangen kann. Das ist die logische Konsequenz, dass wir unser Leben anpassen und ändern. Und die logische Konsequenz daraus ist, und was da mitschwingt und was immer mitlaufen muss, ist die Hoffnung, die wir haben. Schau auf das, was da eines Tages kommen wird. Schau auf das, was Jesus dir versprochen hat. Was der Jesus, der alles für dich gegeben hat am Kreuz, dir versprochen hat. Nämlich, dass er in Ewigkeit mit dir sein wird. Dass es kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird. Und dass du dich mit unaussprechlicher Freude freuen wirst. Das ist das, was im Leben zählt. Nicht das, wie es uns gerade geht. Nicht die Corona-Krise, nicht der Partner, den du vielleicht hast oder nicht hast, nicht das, was in deinem Leben gerade gut oder schlecht läuft. Das ist alles ein Tropfen im Ozean der Ewigkeit. Das ist nichtig und wertlos. Am Schluss zählt nur diese Perspektive. Und das ist das, was wir haben sollen und worauf wir unser Leben ausrichten sollen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die ich anwerfe und über die ihr mal ein paar Minuten nachdenken dürft, bevor wir dann im Lobpreis zu Gott kommen. Und ich lese sie kurz vor. Wie sieht's mit deiner Hoffnung aus? Hinterfrag mal, worauf du dich freust, wonach du dich sehnst, was deine Perspektive ist. Sehnst du dich nach der Wiederkunft Christi? Sehnst du dich nach Gott, nach der Ewigkeit? Zweitens, wie sieht's in deinem Leben aus? Lebst du heilig oder ist dein Leben eigentlich voll der Dinge, die ich vorgelesen habe aus Kolosser? Und wenn das so ist, warum ist das so? Und drittens, wie sieht es mit deinem Gottesbild aus? Fürchtest du Gott? Weißt du, wer Gott ist, was er für dich getan hat, was das bedeutet?